Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Heute hören wir die Geschichte von Melanie Hach. Melanie hat uns sehr eindrucksvoll von ihrer bewegten Lebensgeschichte erzählt. Angefangen als kleines Kind, bis hin zu ihrem heutigen Erwachsenenalter, ihrem Engagement, aber eben auch all die schwierigen Stellen, auf die wir im Rahmen ihrer Biografie gestoßen sind. Melanie ist einigen bekannt als Schauspielerin im Theaterstück Kinderhäuser. Melanie Hach ist engagiert in vielen Bereichen der Betroffenenarbeit. Wir danken Melanie sehr für die Offenheit und für die klaren Worte, die sie gefunden hat, um ihre Lebensgeschichte für uns im Podcast darzulegen. Danke, Melanie. Thema statt Tabu, was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In der ersten Staffel unseres Podcasts erzählen Betroffene von sexualisierter Gewalt in Einrichtungen der Kirche und der Caritas. Wir sprechen mit Expertinnen, stellen Fragen, die lange niemand hören wollte und geben jenen eine Stimme, die zu lange schweigen mussten. Es geht um Verantwortung und um Gerechtigkeit, aber auch um Heilung, Lebensmut und darum, wie Betroffene ihre Geschichte in ihr Leben integrieren und neue Kraft daraus schöpfen können. Aufarbeitung ist deshalb heute wichtiger denn je. Du bist in der Kommission, du bist Leitung einer Selbsthilfegruppe, du bist Betroffene. Wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut?
Ich glaube, ich bin da einfach vor vier Jahren sind es mittlerweile so reingerutscht. Habe die Selbsthilfegruppe in Münster kennengelernt, habe dann Antonius Kock und Martin Schmitz damals kennengelernt und war dann sowas wie ein Azubi von denen. Die haben mich auch auf Tagungen und so mitgenommen. Und wenn du erstmal so anfängst, damit reinzurutschen, dann wird das irgendwie immer mehr. Dann ist der Antonius tödlich verunglückt. Dann war die Frage, wie geht's mit der Selbsthilfegruppe weiter, weil der Martin ja im eckigen Tisch aktiv unterwegs ist. Und da habe ich gesagt, das mache ich. Einmal im Monat nach Münster kommen, kriege ich hin. Ja, und das mache ich jetzt auch schon seit letztes Jahr Januar, also 1 Jahr und 8 Monate mittlerweile. Und in die Kommission bin ich gewählt worden von den Betroffenen im Jahr 23. Da gibt es ja einmal im Jahr ein großes Betroffenentreffen und da konnte man sich aufstellen lassen. Und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich schon recht tief drin, war auf vielen Tagungen, habe schon viele Betroffene auch betreut. Und hat sich das so nach und nach ergeben. Das wird auch nicht weniger irgendwie gefühlt.
Ja. Ich erlebe dich als unglaublich engagiert. Du weißt viel. Und du bist total intensiv im Thema. Was würdest du denken, was zahlst du für einen Preis und was ist der Vorteil für dich als Betroffene, auch Betroffene?
Ja, dadurch, dass ich ja auch unheilbar krank bin und unter einer großen Schmerzsymptomatik leide, merke ich halt schon, wenn Tage sehr anstrengend war oder wenn ich mehrere Tage hintereinander sehr tief in dem Thema bin, dass ich auch dann Tage brauche, um wieder auf die Beine zu kommen. Das merke ich schon, versuche mich auch immer so ein bisschen zu schützen, nutze auch das Büro der UAK mittlerweile, um Betroffene, die sich neu bei mir melden, über die Selbsthilfegruppe ist das meistens, dass sich neue Leute melden, auch einfach mal zu sagen, okay, geht mal dahin, ich habe im Moment einfach nicht die Zeit, weil ich kann auch nicht ständig nach Münster fahren und habe einfach durch meinen Bauernhof auch so den guten Ausgleich mit meinen Tieren und so und ich glaube, das ist etwas und der Abstand von Münster nach Bayern, der mir einfach auch gut tut.
Ja. Jetzt sind wir beide ein bisschen tieraffin. Magst du mal erzählen, was dir Tiere bedeuten in diesem Zusammenhang?
Ja, also ich habe eine südländische Kaltblutstute, die heißt Apache. Und wenn ich die so, also wenn es mir nicht gut geht oder ich psychisch gerade auch nicht so gut drauf bin, es tut mir einfach gut, die zum Abend zu riechen. Diese Wärme zu spüren. Tiere sind nicht bewertend. Tiere, nimm dich einfach so, wie du bist. Du musst auch nicht reden. Das ist etwas, was ich total gerne mag, weil ich mag es auch einfach mal gar nicht zu reden. Ich hatte in einer sehr schlimmen Phase mit knapp 16 auch teilweise über Monate meine Stimme verloren und es war für mich, glaube ich, am wenigsten schlimm. Ich glaube, es war mehr für die Leute drumherum schlimm. Und ich finde, bei Tieren ist immer der Vorteil, man muss nicht reden. Es funktioniert auch so, ne? Auch so mit den Hunden. Ich habe 2 Hunde, merke ich einfach immer wieder, die merken, wenn es mir nicht gut geht. Die kommen dann und die nehmen dich einfach in dem Moment oder fangen dich in dem Moment so auf, wie du es gerade gut gebrauchen kannst. Und das ist etwas, ja, das kann dir ein Mensch so nicht geben.
Und teilen das viele Betroffene? Da hast du ja eine größere Erfahrung als ich.
Ja, also,
gibt es viele Betroffene, die Tiere haben?
Ja, und, ja, also viele haben Tiere und meine Tierfotos auch von den Kühen und so schicke ich immer durch die ganze Republik, sag ich mal. Und das wird immer, die freuen sich immer alle total, ne? Vor allem, wenn es so witzige Szenen sind oder ich irgendwelche Videos drehe und dann freuen die sich immer, also gerade auch ältere Betroffene, die sehr einsam und alleine sind. Da habe ich viele, denen ich das einfach so weiterschicke, ungefiltert, und die freuen sich dann immer total. Das ist für die so eine Bereicherung aus ihrem Alltag heraus. Und ja, ich glaube, das ist schon etwas, was für viele Betroffene ein Anker ist, so Tiere.
Ja. Ich folge dir ja auf Instagram und sehe eigentlich, was für ein tolles Leben du führst. Du lebst auf einem Bauernhof, du hast Tiere, du machst Marmelade, du hast Kinder. Das war ja mal ganz anders, vermute ich mal.
Absolut.
Magst du deine Geschichte ein bisschen erzählen?
Ja, also ich bin 1971 geboren. Meine Mutter war damals ledig, also minderjährig auch. Zu dem Zeitpunkt war man erst mit 21 erwachsen. Vater kenne ich nicht. Und meine Mutter war das, was man früher so ein leichtes Mädchen genannt hat, hatte wechselnde Bekanntschaften. Ich bin dann nach der Geburt zu meiner Oma gekommen. Und da meine Oma zu dem Zeitpunkt auch noch 7 Kinder zu Hause wohnen hatte, war auch die Situation vom Wohnen her sehr schwierig. Ich komme aus sehr armen Verhältnissen, sozial schwach, sagt man heute. Und ich bin dann 72 ins Heim gekommen. Da war ich 1 Jahr alt, habe davor in der Familie schon Missbrauch erlebt und bin dann im Heim. Da kann ich mich allerdings auch erst erinnern, wo ich dann schon so 4,5, 5 war. Über 2 Jahre schwer sexuell missbraucht worden. Also 100-fache Vergewaltigung durch 3 Mitbewohner und einen Priester. Und meine Mutter hat in der Zwischenzeit geheiratet. Und die 2 Jungs, die nach und nach geboren wurden, die sind dann auch noch mit mir im Heim gewesen. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt noch erziehungsunfähig. Wir sind dann trotzdem wieder nach und nach Hause gebracht worden. Und meine Mutter hat das einfach nicht geschafft, war, glaube ich, sehr überfordert mit sich und ihrem Leben und mit so viel kleinen Kindern. Als ich nach Hause gekommen bin, war ich knapp 7. Das heißt, wir haben eigentlich uns noch gar nicht so richtig gekannt. Dann gab es da natürlich auch schon direkt wieder einen neuen Mann und meine Mutter hat gerne getrunken, war medikamentenabhängig und kam überhaupt nicht mit uns klar. Meine Brüder sind dann auch relativ zeitnah wieder ins Heim gekommen. Der älteste Bruder, der ist dann irgendwann in die Kognitopflege gekommen und adoptiert worden. Zudem habe ich heute auch gar keinen Kontakt mehr. Und mein jüngster Bruder hat dann so eine typische Heimkarriere hinter sich. Der lebt heute als drogenabhängiger Mensch auf der Straße. Ja, und ich bin bei meiner Mutter geblieben. Da kam dann, als ich 10 war, noch ein Geschwisterchen hinzu. Meine Schwester, die ich dann mit 10 Jahren auch betreut habe, weil meine Mutter halt immer auf Partys war und ja, wechselnde Männerbekanntschaften. Da konnte samstags morgens ein anderer Mensch im Bett liegen als sonntags. Es hat immer an allen gemangelt. Ich hatte nie genügend Kleidung, Schulsachen sowieso nicht. Und in den schlimmsten Phasen habe ich im Halbjahr über 300 Stunden in der Schule gefehlt, weil meine Mutter mich als Hausmädchen und Kindermädchen benutzt hat. Und ja, es war auf jeden Fall sehr entbehrungsreich. Und es gab auch Phasen, wo wir nichts zu essen hatten, weil einfach kein Geld da war. Und meine Mutter damals ja auch von der Sozialhilfe gelebt hat. Kann mich nicht erinnern, dass sie jemals gearbeitet hat. Und es war schon schwierig.
Ja. Also, Melanie, ich gucke ja immer nur auf dich heute. Ich kann ja nur immer gucken, wer du heute bist. Und wenn wir Gelegenheiten haben, uns zu treffen und du ein bisschen aus deiner Biografie erzählst, dann bin ich immer nur beeindruckt und habe einen wahnsinnigen Respekt vor dem, was du in deinem Leben geleistet hast. Geht dir das auch so?
Also ich muss sagen, ich bin für mein Leben heute sehr dankbar. Ob ich das jetzt anerkenne, was ich geleistet habe, ich glaube eher nicht. Mhm. Also das nicht, aber ich bin jeden Tag dankbar. Alleine wenn ich in den Stall gehe und mein eigenes Pferd habe, in meinem eigenen Haus wohnen und im Garten rumrödeln kann, das ist also eine unwahrscheinliche Dankbarkeit, die ich spüre, dass ich Essen kaufen kann, wenn ich essen möchte und auch was ich möchte. Das ist für mich eine wahnsinnige Wertschätzung. Also ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für mein Leben, was ich heute leben darf. Ja. Also das hätte ich mir als Kind gar nicht vorstellen können, dass man in einem eigenen Haus wohnt. Das waren ja für mich Menschen, ja, wie auf einem anderen Planeten. Also wir hatten ja gar keinen Bezug zu Menschen, die, ich sag mal, normal gelebt haben und die Eltern aus meinen Schulklassen, die wollten auch nie, dass ich mich mit den Kindern verabrede, weil wir asozial waren und meine Mutter als Hure verschrien. Und von daher ist das für mich eine ganz andere Welt gewesen, ein eigenes Haus oder in Urlaub zu fahren oder ein Tier zu besitzen. Das kann man gar nicht erklären. Also es war für mich gar nicht vorstellbar, dass man überhaupt sowas so leben kann. Ne? Also ich glaube, ich war 10, 11, da bin ich mal von einem Klassenkameraden eingeladen worden und dann ist mir erst bewusst geworden, wie ich lebe und wie eine Familie lebt. Ne? So, da kam der Vater von der Arbeit, alle haben an einem gedeckten Tisch gesessen. Ja. Mutter hatte Schürze wirklich um. Also es war wirklich so eine typische Familie und es war alles sehr harmonisch und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie ich lebe. Ne? Ja. So, bei uns gab es immer viel Gewalt und die wechselnden Männerbekanntschaften meiner Mutter haben mich über die Jahre auch schwer missbraucht. Und meine Mutter war viel weg, war nie so für mich da, nie präsent. Ich kannte gar keine Umarmung oder irgendwie, dass es einen schön gedeckten Tisch gibt oder irgendwie, ja, sowas kannte ich einfach nicht. Oder dass jemand da war, wenn ich mal in die Schule durfte und mich empfangen hat. Und dieser Moment, bei diesem Kind zu sein, war für mich unglaublich. Ne? Ja. Also kann man gar nicht so beschreiben, aber das war so ein Schlüsselmoment, wo ich festgestellt habe, das gibt auch was anderes. Ne? Und mir war schon vorher immer klar, so schrecklich wie die Erwachsenen um mich herum möchte ich gar nicht werden. Das wusste ich schon, da war ich vielleicht 6, 7. Also diese Weitsicht hatte ich schon früh. Ich habe mir auch das Lesen selbst beigebracht und sobald ich Bus fahren konnte, war ich dann immer in der Bücherei, habe immer viel gelesen und bin so ganz abgetaucht in andere Welten. Aber eine andere Welt zu erleben, wie bei diesem Jungen, das war schon, weiß ich nicht, das war schon krass.
Das ist auch schmerzhaft, vermute ich mal, wenn man aus eher zerrütteten, schwierigen Verhältnissen denkt, naja, vielleicht haben es andere besser, aber man weiß es gar nicht so ganz genau. Da kann man wahrscheinlich besser mitleben, als wenn man das dann real erlebt und sieht, ja, dass dieses persönliche Ungerechtigkeitsgefühl wird ja wahrscheinlich noch mehr angetriggert, könnte ich mir vorstellen.
So gönn tue ich das eigentlich, habe ich das auch als Kind allen Menschen. Also ich meine, nach den Sommerferien sind viele Kinder in die Schule gekommen, haben dann erzählt, was sie alles in den Ferien erlebt haben. Also ich habe Gewaltexzesse, Partys meiner Mutter und Selbstmordversuche meiner Mutter erlebt und die waren dann in Italien am Meer. Also krasser geht's eigentlich auch gar nicht. Und trotzdem habe ich das allen immer gegönnt. Also ich bin auch heute noch so, dass ich ein absoluter Gebermensch bin und das als nicht so, ich habe mich gar nicht persönlich deswegen angegriffen oder schlechter gefühlt, sondern ich habe mich immer über die gefreut, denen es gut geht. Ne?
Ja, so erlebe ich dich auch. Gibt es denn, wenn du so auf deine Biografie guckst, gibt es so Wendepunkte? Also du hast gerade gesagt, ja, du hast dir selbst Leben auch. Und das Lesen beigebracht, in Bibliotheken zu sein, in fremde Welten abtauchen. Gab es auch Menschen, wo du gedacht hast, ja, es gibt ein anderes Leben und ich fühle mich motiviert, das zu
ja, motiviert
tun?
Vielleicht.
Wo waren die Kipppunkte, dass du heute da bist, wo du bist?
Ja gut, das haben natürlich immer mal Menschen mein Leben gekreuzt. Das war in der ersten Klasse, als ich dann aus dem Heim kam und bei meiner Mutter eingezogen bin. Das war ein Lehrer mit einem Vollbart und einer Latzhose und so Biolatschen. Der hatte ein Akkordeon und der hat immer sehr viel Zeit damit verbracht, uns Märchen zu erzählen und zu singen. Und da habe ich mich immer total wohl gefühlt. Ne? Also das hat mir schon immer so ein bisschen Kraft gegeben, wieder zurück in die Hölle zu gehen. Und das war definitiv einer der Menschen. Und ja, ich glaube, sonst habe ich auch viel meiner Bockigkeit zu verdanken. Ich bin schon halt, glaube ich, ein sehr schwieriger und bockiger Mensch und habe immer schon so meinen eigenen Kopf gehabt. Und meine Mutter ist da überhaupt nicht drauf klargekommen. Also die hat mich ja schon mit 11, 12 auch mit in die Kneipen genommen und hat mich immer als Freundin vorgestellt und mich angeboten. Da war ich auch schon immer ganz anders. Also konnte da gar nichts mit anfangen. Also ich hätte auch rauchen und trinken dürfen, ohne dass es ein Problem gewesen wäre. Also es wurde mir auch angeboten von meiner Mutter selbst. Aber ich war nie so. Mhm. Ich habe auch bis heute kein Problem. Also Gott sei Dank kein Suchtproblem und trinke nicht und rauche auch nicht. Und meine Kinder sagen, ich bin immer so ein absoluter Öko. So, weil ich einfach, weiß ich nicht, ich habe dieses Leben nie verstanden und ich wollte das auch nie.
Ja, ja. Wir haben ja mal zu einem anderen Zeitpunkt ein bisschen länger miteinander geredet. Was ich da so in Erinnerung behalten habe, war, dass du auch einen Bildungsweg gegangen warst, der für das Milieu, aus dem du kommst, untypisch war.
Ja, also ich bin ja nach der Grundschule auf die Realschule gegangen und meine Mutter hat mich dann in der 9. Klasse runtergeholt und auf die Hauptschule gepackt. Aber da war es so mega langweilig. Dann bin ich die Klasse übersprungen. Dann hat sie mich gezwungen, eine Ausbildung anzufangen. Und während dieser Zeit habe ich damals meine Stimme verloren, bin in einer psychosomatischen Klinik in Münster an der Uni gelandet, was gut war. Ich hatte damals einen jungen Therapeuten, der mich ein Stück meines Weges auch begleitet hat. Und bin dann mit 16 direkt in eine eigene Wohnung. Hat mich dann anschließend auch noch betreut. Ich hatte auch eine nette Mitarbeiterin vom Jugendamt, mit der ich mich regelmäßig getroffen habe und konnte dann weiter Schule machen. Habe dann Fachabitur gemacht und mit 18 bin ich dann allerdings rausgeflogen aus der Betreuung. Das war damals halt so. Und dann wollte ich eigentlich zur Polizei, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht kann ich da noch weiter Ausbildung machen und gleichzeitig Geld verdienen. Da habe ich dann aber erzählt, dass ich in einer psychosomatischen Klinik war und dann konnte ich wieder nach Hause gehen, nachdem ich alle Prüfungen bestanden hatte.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt gab es bei der Bundeswehr die Möglichkeit, als Sanitäter zum Bund zu gehen. Und dann habe ich mich da beworben, habe meine Krankheitsgeschichte nicht erzählt.
Ja.
Und dann war ich Soldat. Ja, und dann habe ich Sanitäterin gelernt, Krankenpflege gelernt und in der wenn man dann nach 4 Jahren aufhört, dann hat man so eine Übergangszeit. Da habe ich dann noch die Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht und habe dann mit Ende 30 noch den Fachwirt gemacht für Sozial- und Gesundheitserziehung und habe dann noch Betriebswirtschaft studiert. Genau.
Ja.
Also ich glaube, ich bin auch die Einzige aus der gesamten Familie, die überhaupt studiert hat.
Ja, beeindruckend.
Ja.
Ich würde noch mal zurückgehen. Du hast ja jetzt deutlich geschildert aus, ich sag mal, wie die Beziehung zu deiner Mutter war, wie gewalttätig das Milieu war. War es im Heim besser?
Das war's ja. Also ich bin ja eigentlich, wir sind damals ins Heim gekommen, da war ich ja noch sehr klein. Ich muss dann zwischendurch wieder zu Hause gewesen sein. Das kann ich nicht mehr recherchieren. Die Unterlagen sind dafür nicht da. Bin dann ja mit meinen beiden Brüdern, da war der Jüngste noch ein Baby, nochmal ins Heim gekommen. Und ich hatte damals eine Schwester, die war mehr als rabiat. Die war schon sehr alt, Schwester Frigada. Und die hat
eine Ordensschwester, ne?
Eine Ordensschwester, genau. Mhm. Das war eine Ordensschwester. Und ich bin direkt von meinen Brüdern getrennt worden, hatte ein eigenes Zimmer im Erdgeschoss, ganz alleine. Alle Kinder waren im Schlafsaal, außer ich. Und Schwester Frigada war zum Beispiel eine, wenn du das nicht gegessen hast, was auf den Teller kam, dann musstest du sitzen bleiben. So saß ich manchmal dann bis abends an meinem Platz und musste das Essen auch kalt, also wenn es dann kalt war, essen. Und wenn ich es ausgebrochen habe, musste ich das Erbrochene auch essen. Die war ganz erbarmungslos, hat mich geschlagen und mich als Bastard und asoziales Kind beschimpft. Und dass ich nicht ein Recht habe, auf dieser Welt zu sein, weil ich eine Schande bin. Und ja, das war halt schon sehr schlimm. Und kurz nachdem ich auch dann in diesem kleinen Zimmerchen alleine war, sind auch diese Jugendlichen durch mein Fenster gekommen und haben sich an mir vergangen und ja, haben eigentlich alles Bestialische gemacht, was man eigentlich so machen kann. Da gibt's eigentlich nichts. So mein erstes reales Bild als Kind ist wirklich, wo ich mit dem Nachthemd auf dem Bett sitze und dieses Sperma und Blut an meinen Beinen runterläuft. Das ist so mein erstes richtig reales Bild aus meiner Kindheit.
Ja.
Wahnsinn. Naja, und zu dem Zeitpunkt hat man noch mit so Henkelmännern das Essen aus der Großküche geholt und da hat dann mich regelmäßig so ein Pfarrer an den Wochenenden abgefangen und den musste ich oral befriedigen und der hat halt auch ja mich im vaginalen Bereich schwer verletzt, so dass ich auch sehr viele Vernarbungen habe, meine Kinder auch nur mit Kaiserschnitt bekommen konnte, kein normales Sexualleben haben kann, das einfach nicht möglich ist. Und ja,
ja.
Also ich bin von einer Hölle in die andere und dann wieder zurück in die nächste.
Ja. Könntest du sagen, es gab einen Schnitt, war es mit 18 oder mit 16, als du ausgezogen bist? Gab es da einen Schnitt, wo du sagen könntest, da fing es langsam an, besser zu werden für dich?
Ich muss dazu sagen, dass ich, bevor ich in die Klinik gekommen bin, bin ich zu meiner Oma gezogen, weil meine Mutter damals einen sehr gewalttätigen Albaner als Freund hatte und ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und habe dann da meinen zukünftigen Mann kennengelernt und der hat im Grunde denselben Druck ausgeübt wie vorher. Also es ging auch wieder nur darum, dass ich ihm sexuell zur Verfügung stehe. Ja, und bin im Grunde vom Regen in die Traufe gelandet. Natürlich habe ich dann zwar meine eigene Wohnung gehabt und meine eigene Verantwortung und ich konnte auch meine Schule besuchen, aber ich hatte trotzdem immer noch diesen gewalttätigen Akt und diesen psychischen Terror, den ich aushalten musste.
Ja.
Genau, ich habe ja nie gelernt, mich zu wehren und weinen war bei uns auch nicht erlaubt. Dann hat man direkt noch mehr Schläge gekriegt, von daher.
Ja.
War schwierig, ja.
Gibt's etwas, Melanie, wo du sagen würdest, bei dem Thema Aufarbeitung dieser Lebensgeschichte, die du uns zur Verfügung stellst, wo du sagen würdest, das wäre mir wichtig, das müssten Menschen wissen, die sich mit dem Thema Aufarbeitung, mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandersetzen, wo du sagst, das wäre mir eine Botschaft, die ich unbedingt loswerden möchte, wo ich denke, das braucht es, was braucht es für Menschen, die sich ehrenamtlich, professionell, wie auch immer damit beschäftigen?
Ich glaube, es braucht einfach viel mehr Menschen, die einfach genauer hingucken, weil ich meine, ich war in der Schule, es gab Lehrer und wir hatten eine Sozialarbeiterin, die war regelmäßig bei uns.
Ja.
Die kenne ich auch, kann ich heute auch noch komplett beschreiben. Ich weiß, wie sie heißt. Und ich frage mich einfach immer, wieso diese Ämter so versagt haben und diese Institution. Ich meine, da kommt ein Kind, was schwer vergewaltigt wird oder blaue Flecke hat und keiner guckt hin, weil es nicht sein darf, was nicht sein darf. Also ich finde das einfach schlimm und ich finde einfach, wenn wir alle ein bisschen aufmerksamer sind und einfach sehen, dass da ein Kind Hilfe braucht, dass man einfach sich auch traut, für dieses Kind einzugestehen, weil du kannst als Kind nicht weg.
Nein.
Na, wie hätte ich weggehen sollen? Wie hätte ich im Heim einer Nonne erklären sollen, was mir gerade schon wieder passiert ist? Wie soll das funktionieren? Und die Nonne hat mich ja, meine Nonne, die ich eigentlich vergöttert habe, die wir anschließend hatten, nachdem diese rabiate Nonne weggegangen ist, die, wo ich immer dachte, das ist ein guter Mensch, die hat mir dann 2010 erzählt, dass sie mich nachts dann geduscht und eingecremt und versorgt hat. Und ich denke mir, ja, du hast das alles gewusst. Dein Zimmer war neben mir, ne? Also du hast neben mir geschlafen und du hast es zugelassen, dass mir so viel Sachen passiert sind. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen, ne? Wie man gleichzeitig gläubig sein kann und gleichzeitig so einem schutzlosen Wesen gar keine Hilfe geben kann. Ne? Und was ich auch als wichtig empfinde, ist, dass die Menschen draußen sehen, dass aus diesen betroffenen Kindern, die so viel Leid erfahren haben, auch Erwachsene werden, die einfach ihre Probleme haben.
Ja.
Das ist einfach so. Also ich habe nie ein richtiges Berufsleben haben können, weil ich immer wieder sehr krank geworden bin und ich einfach mit meinen Ängsten und meinen Problemen es nicht geschafft habe, länger irgendwo zu bleiben. Sobald mich jemand blöd angemacht hat, habe ich Angst gekriegt oder es brauchte mir nur jemand Avancen machen, weil er mich toll fand und bin da überhaupt nicht drauf klargekommen. Und das verstehen die Leute ja draußen nicht, dass du einfach auch einen Knall weg hast. Ne? Also das kannst du auch nicht abschalten. Also du kannst natürlich an dir arbeiten und ich denke, ich arbeite. Ich bin auch seit über 6 Jahren in Therapie jede Woche. Aber du lernst natürlich irgendwie im Alltag zu existieren, aber du hast deine Flashbacks, ich habe sehr viele Albträume und die kann ich auch nicht abschalten. Das geht einfach nicht, ne? Und es gibt Tage, wo auch meine Schmerzsymptomatik so schlimm ist, dass ich in der Notaufnahme lande, so wie letzte Woche. Dann liege ich halt 2 Tage wieder an einem Morphiumtropf, weil ich vor lauter Schmerzen nicht weiß, wohin. Und ich glaube einfach, den Menschen draußen zu erklären, dass wir nicht einfach nur Frührentner sind, weil wir nichts anderes machen wollen, sondern es geht einfach nicht. Du hast die Kraft nicht mehr. Du hast so viel Kraft als Kind gehabt, um das alles zu überleben, dass diese Kraft einfach weg ist. Ne?
Ja.
Das ist einfach schwierig.
Ja.
Und für mich ist heute die Arbeit mit Betroffenen genau deshalb so wichtig, weil das ist das Einzige, wo ich mich wiederfinden kann, weil ich diese Leute einfach verstehe, weil ich genau weiß, wovon die reden und weil ich auch diese Probleme habe und ich es einfach als sehr wertvoll empfinde, wenn wir uns austauschen können. Ich muss mich nicht verstellen. Wenn es mir heute scheiße geht, dann geht es mir scheiße, weil ich weiß, denen ging es auch gestern scheiße. Und dann hat man eine ganz andere Basis, miteinander zu reden, weil die meisten Leute da draußen verstehen ja überhaupt nicht, was es bedeutet, sowas zu überleben.
Ja.
Das ist ja.
Ja.
Also, dieses Überlebenswort hat meine Psychologin immer gesagt. Also, man hat halt überlebt, ne? Und das ist ja so, aber das Leben geht ja weiter. Irgendwann ist das klar vorbei, aber dann kommt halt dein Körper und der macht sich halt bemerkbar, ob du das willst oder nicht. Das ist auch etwas, was ich heute als sehr unfair empfinde.
Ja,
gerade wenn es mir sehr schlecht geht, dann denke ich mir immer, warum?
Ja.
Warum werde ich jetzt noch mit so starken Schmerzen bestraft oder warum habe ich jetzt so extreme Albträume? Und dann empfinde ich es als unfair.
Ist es auch. Das finde ich auch sehr unfair.
Ja.
Das ist sehr, sehr ungerecht. Ich finde auch, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange im Thema wie du. Gott sei Dank, kann ich für mich sagen. Das, was ich jetzt in der Arbeit der UAK mitbekomme, ist, und das kriegst du in Teilen oder wahrscheinlich auch noch sehr viel mehr mit als ich, ist, wenn Betroffene mit Behörden zu tun haben, wenn das ganze Stichwort von Plausibilität und Glaubwürdigkeit, mir fällt es sehr schwer zu verstehen, warum es so schwer ist, Betroffenen zu glauben. Hast du eine Idee, warum müsst ihr so kämpfen um euer Recht?
Also ich habe ja 2010 meine Geschichte beim Bistum zum Beispiel öffentlich gemacht und ich hatte dann am bischöflichen Gericht eine Anhörung. Ich hatte gar keine Begleitung dabei. Ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse. Es saßen ein Haufen Leute da, die mich über 2 Stunden befragt haben. Und ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass mir jemand glaubt. Und das hat man mir dann auch am Ende gesagt. Und 2 Wochen später hatte ich 12.000 Euro auf dem Konto. Das war damals die relativ höchste Summe, die in Deutschland gezahlt wurde. Das hat mich total wütend gemacht, weil ich mit dem Gefühl daraus gegangen bin, erstmal, warum kriege ich Geld? Das wusste ich gar nicht, dass es da irgendeine Entschädigung gibt. Das war damals ja auch nicht so bekannt. Zweitens, mir zu sagen, man glaubt mir nicht und zahlt mir dann was, hat sich so ein bisschen angefühlt wie so Schweigegeld. Das habe ich dann auch relativ wütend in einem Schreiben an das Bistum geschickt. Und daraufhin kam nur, ja, ich soll ja jetzt mal zufrieden sein, ich habe ja jetzt schon Geld bekommen.
Okay.
Und sich immer wieder rechtfertigen zu müssen für das, was einem passiert ist oder das, was man benötigt, finde ich super anstrengend, weil ich habe nun mal mit 4 oder 5 Jahren keine Webcam in meinem Zimmer gehabt, um beweisen zu können, ja, was mir angetan wurde. Aber meine Krankenakte und mein Körper, der zeigt das ja. Und ich denke einfach, man müsste auch bei den Erwachsenen viel mehr hingucken. Warum sind die denn so, wie die sind?
Ja.
Na, und was sagen denn die Ärzte? Und was sagen die Psychologen, die Psychiater, die Kliniken? Was steht denn in den Akten? Ich meine, das macht ja keiner, weil er nichts anderes zu tun hat. Also ich gönne nicht mal meinem Ärztenfeind, eine Woche meinen Körper zu haben.
Ja.
Wirklich nicht. Also ich gönne es keinem Menschen. Nicht mal die Leute, die ich überhaupt nicht leiden kann, würde ich es gönnen, eine Woche meinen Körper zu haben. Also ich muss heute jeden Tag Opium nehmen, um überhaupt existieren zu können. Und das finde ich total schlimm. Ich empfinde das als doppelte Strafe.
Ja.
Und beim Opferentschädigungsrecht, ich bekomme das seit 2011. Wahrscheinlich habe ich auch einfach Glück gehabt, ich weiß es nicht. Die Befragung auch da war unter aller Sau. Ich hatte damals aber dann schon eine Begleitung dabei und ich musste dann erklären, wie der Schwanz aussieht, wie es gerochen hat. Ja, und ich denke mir dann einfach, was willst du eigentlich von mir? Warum muss ich das sagen? Ich bin bei der Befragung zusammengebrochen und ich konnte nicht mehr. Also weil ich sollte ins Detail gehen, weil je mehr Details du heute als Betroffener nennst, desto besser stehst du da. Und ich finde das so menschenverachtend, dass man die Leute so retraumatisieren muss, dass die nochmal alles wiederholen müssen und alles wieder hochkommt. Das finde ich total schwierig.
Ja, das teile ich sehr, weil ich das auch erlebe und ich frage mich wirklich, wozu dient das? Also ich kann das geht mir wieder, ich kann das nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen in diesen Details.
Und das wurde mir auch damals im Bistum, also das war schon in den 2020ern gesagt, je mehr Details man sagt, desto höher ist auch die Entschädigung. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Wir sind doch hier nicht beim Lotto.
Ja.
Also wenn ich das sage, das ist so gewesen. Und ich bei mir steht es auch in den Akten. Also es ist nichts da, was man nicht nachlesen kann. Ich habe zwar nicht viel Akten, aber das, was ich habe, da steht der Missbrauch drin. Es gibt Leute, die für mich ausgesagt haben. Es gibt Nonnen, die das auch bestätigt haben. Auch die Heimleitung von damals hat es bestätigt. Und ich denke mir, warum muss ich es trotzdem erklären? Was ist der Grund? Also ich bin auch gerade dabei, eine Erhöhung für die Opferentschädigungsrente zu beantragen. Ich war schon 9 Jahre mit dem LWL vor Gericht. Da ist nichts bei rumgekommen. Jetzt läuft seit 2 Jahren die Erhöhung und es ist... Ja, bringen Sie Ihre Krankenakte bei und ich denke mir immer so, ich habe euch alles gegeben.
Ja.
Warum muss ich jetzt noch mal was bringen? Es ändert ja nichts. Es steht ja immer das Gleiche drin, ne? Ja. Und ich finde einfach so schlimm, dass ich mich immer wieder erklären muss. Ich kann mich erinnern, dass vor 8 Jahren, 9 Jahren hat dann der LWL wollte mir mein posttraumatisches Belastungssyndrom aberkennen, weil sie gesagt haben, naja, sie wohnt ja jetzt auf dem Bauernhof und die hat ja Tiere und die hat einen Garten, das kann ja alles gar nicht mehr so schlimm sein. Ich habe damals gedacht, das ist jetzt nicht wahr. Es steht dann da wirklich. Also so gehen die Ämter mit einem um, dass man sich immer wieder erklären muss. Ich weiß nicht, wie ein Betroffener auszusehen hat. Also ich habe keine Ahnung, aber meine Anwältin hat mir damals gesagt, am besten, man geht eine Woche nicht baden, zieht seine ältesten Gammelsachen an, am besten Gartenklamotten, macht viel Dreck unter den Nägeln, nimmt sich irgendwas, was ein bisschen betäubend ist und geht dann da so völlig verrückt hin, um denen zu zeigen, so, jetzt bin ich ein Betroffener.
Mhm.
Ich finde das total schlimm. Warum darf man nicht gebildet sein oder warum darf man nicht berufstätig sein? Ich erlebe es auch ganz oft bei Berufstätigen, dass die ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen können, weil denen dann erzählt wird, wieso, sie gehen noch arbeiten, sie sind noch verheiratet, sie haben doch Kinder, was wollen sie denn eigentlich? Furchtbar. Also mir fehlen da auch wirklich jedes Mal die Worte zu, ne?
Ja. Ja, und das geht ja allen so. Das ist ja nicht nur deine subjektive Sicht auf die Dinge, sondern wir haben es ja in der UAK hier mit circa 35 bis 40 Personen zu tun. Das teilen alle.
Ja. Also ich meine, dass ich da das OEG damals ohne Probleme gekriegt habe, das weiß ich heute noch nicht, wie das passiert ist. Aber ich glaube, da habe ich einfach einen guten Sachbearbeiter für den Moment gehabt. Aber wenn ich mir angucke, was ich auch an Ablehnungsbescheiden lese und was Leute kämpfen müssen, um überhaupt nur ansatzweise so weit zu kommen, das finde ich schlimm. Und die Wartezeiten, ne? Also du wartest auf einen Antrag. Also ich habe damals knapp 3 Jahre gewartet. Das ist immer noch so, 3 bis 4 Jahre, bis du dann mal Bescheid kriegst. Meistens ist ein Ablehnungsbescheid, muss man sagen. 80% der Fälle werden ja generell abgelehnt. Und dann musst du in den Widerspruch gehen. Das heißt, bis du dann irgendwann mal eine endgültige Entscheidung hast, können 6, 7 Jahre vergehen. Und dann sollst du noch klagen.
Mhm.
Wer soll denn das kräftemäßig schaffen? Und bei der Kirche ist es ja genauso. Du hast das UKA-Verfahren, was überhaupt nicht transparent ist, was gar nicht auf die Betroffenen eingeht, was willkürlich entschieden wird. Und die Leute warten 2, 3 Jahre, bis sie einen Bescheid bekommen. Und man weiß auch nicht, warum ist dieser Bescheid denn so entschieden worden? Warum kriegt der eine 3.000 Euro und der andere 30.000 und der nächste 300.000? Es gibt überhaupt gar nichts, woran wir das festmachen können, warum das so ist.
Ja. Können wir an der Stelle einen Schnitt machen? Ich würde ganz gerne noch mal ein ganz anderes Thema aufmachen. Du hast Theater gespielt.
Ja. Ja.
Die Frage, die dahinter steht, ist, kann das, also, und du bist ja sehr mutig und gehst mit deiner Geschichte auch öffentlich um. Hat das, oder was bedeutet dir das? Also öffentlich zu sein, vielleicht sogar in einer Kommission zu sein, Theater zu spielen, dich auch einer Öffentlichkeit immer wieder auszusetzen. Hilft das bei der Bearbeitung? Oder was sind deine Motive?
Also das Theaterstück Kinderhäuser, das ist ja so ein Dokumentartheater, wo ich und Martin Schmitz damals unsere Geschichte praktisch gespielt haben. Und anschließend gab es immer Publikumsgespräche. Und ich muss einfach sagen, was ich als wichtig empfinde, ist dieser, dass ich den Leuten zeigen kann, das habe ich erlebt, das war alles schlimm, aber guck, heute bin ich da.
Ja.
Ich habe es auch überlebt und wir sind trotzdem Menschen und wir werden als Betroffene nie so wahrgenommen. Und ich finde, man konnte da einfach auch noch mal mit den Leuten ins Gespräch gehen. Und man hat auch gemerkt, dass viele das gar nicht auf dem Schirm haben. Man liest dann immer, ja, da ist ein Missbrauch passiert, so auf dem Campingplatz. Das Kind ist so und so oft missbraucht worden. Dann blättert man um, dann ist es weg. Dieses Kind ist auch aus den Gedanken dann weg. Man erinnert sich vielleicht irgendwann mal in einer Kneipe bei einem Gespräch dran. Aber dann auch noch mal diesen Menschen gegenüber zu sitzen, wie er 40 Jahre später lebt und wie er das überlebt hat. Ich glaube, das hat erstmal uns auch noch mal gestärkt, indem wir einfach beweisen konnten, ja, wir haben das geschafft. Und es hat den Leuten auch noch mal gezeigt, wir waren ja fast immer ausverkauft. Ja, dieses Kind ist ja auch noch da, auch als Erwachsener da. Und wie hat er das geschafft? Und ich fand diese Publikumsgespräche tatsächlich immer sehr bereichernd für uns alle.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das war schon interessant, auf jeden Fall.
Weil der Gedanke, der mir ja auch noch durch den Kopf geht, das weiß ich natürlich auch schon länger, wenn man ein bisschen mit dem Thema assoziiert ist, es stimmt ja gar nicht, dass Betroffene sexualisierter Gewalt eine marginalisierte Gruppe ist. Also, dass das kleine sind und wenige sind, sondern mir persönlich begegnet das sehr häufig, seit ich diese Stelle hier übernommen habe, habe ich laufend mit Menschen zu tun, die mir mal eben so nebenbei erzählen. Mhm. Übrigens, ich bin auch betroffen.
Ja, das hatte ich am Theater tatsächlich auch. Da war der vom Orchester, der kam dann irgendwann mal auf mich zu und sagte, ja, also jetzt kommt das so alles hoch. Also er ist auch Betroffener und wir hatten dann eine Praktikantin, die hat es nur eine Stunde ausgehalten. Da stellte sich auch raus, dass sie betroffen ist. Man begegnet das überall im Leben. Es ist ja nicht nur die Kirche, es ist ja auch, das ist der nette Nachbar, das ist die Kindergärtnerin, das sind ja auch Frauen, die Kinder missbrauchen oder Bystander sind. Und du hast ja einfach das in allen Lebenslagen, wo du Menschen triffst, die irgendwann mal irgendwie Gewalt erlebt haben.
Ja.
Das ist unglaublich. Und wenn man natürlich mit dem Thema beschäftigt ist, dann sieht man erst, wie viele das sind.
Ja. Und ich finde, weiß nicht, wie es dir so geht damit, ich finde, dafür, dass es so viele sind, ist die Möglichkeit, das unter den Teppich zu kehren, immer noch viel zu groß.
Absolut. Ich meine, wir haben jetzt noch jeden Tag 52 Kinder in Deutschland, von denen man weiß, dass sie sexualisierte Gewalt erfahren. Und ich finde, das ist immer noch zu viel. Und von der Dunkelziffer wollen wir gar nicht reden, wo ich einfach denke, ja, ich habe das mal mit Frau Kavemann, die arbeitet bei der UBSKM, mit der Professorin besprochen.
Ja.
wenn man wüsste, wann ein Täter zum Täter wird. Ich meine, die werden ja auch irgendwann geboren. Und warum werden die zum Täter? Wenn man das wüsste, wenn man diesen Code knacken könnte, dann könnten wir viel Leid uns ersparen. Aber das werden wir nicht schaffen. Wir können eigentlich nur immer, wie ich schon vorhin sagte, die Augen aufhalten und gucken, warum ein Mensch so ist, wie er ist. Und warum der einfach vielleicht ein bisschen durchgeknallt ist oder warum er gerade plötzlich traurig wird, obwohl wir gerade noch lustig geredet haben. Ich glaube einfach, wenn wir wachsamer sind, dann würden wir vielleicht vieles verhindern können.
Mhm. Melanie, gibt's Punkte in unserem Gespräch, wo du sagst, das würde ich gerne noch mitteilen, das wäre mir noch ein Bedürfnis, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, das wäre noch ein Aspekt. Gibt's Themen, wo du sagen würdest, die sind mir persönlich sehr wichtig oder die habe ich im Vorfeld, als ich hierher gefahren bin, mir überlegt?
Ach so, nicht. Also was wir auf Tagungen immer wieder erleben, ist, dass einfach die Ausbildung von Sozialpädagogen, Ärzten, Lehrern etc. und so, dieses Thema einfach viel zu wenig thematisiert wird. Ich glaube, es wäre auch gut, wenn man alle Menschen, die irgendwie mit Kindern und behinderten Menschen zu tun haben, einfach viel mehr für dieses Thema sensibilisieren könnte. Weil ich glaube einfach, wenn eine bessere Ausbildung gerade bei den Fachkräften da ist, wir vielleicht auch schneller was mitkriegen würden. Das alleine, dass es in den Notaufnahmen keinen gibt, der sich mit sexualisierter Gewalt oder mit Kindern, die vergewaltigt werden, auskennt und es auch keinen da gibt, der eine Ahnung hat und es auch da keine direkten Ärzte gibt, die ausgebildet sind, finde ich schon total schlimm. Na, also ich meine, ich war auch viel im Krankenhaus, aber nie ist jemand auf die Idee gekommen zu gucken, warum ist sie denn ständig im Krankenhaus? Und ich habe im letzten Jahr Krankenakten von mir bekommen, da war ich erst wenige Monate alt und hatte schwerste Unterleibsverletzung, aber es steht in den Akten nichts von irgendwelchen Missbrauch, sondern ja, da sind halt Entzündungen und da muss man jetzt gucken und dieses Kind ist total unterversorgt und muss aufgepäppelt werden, aber dieses Wort oder diese Bedeutung, dass es sexualisierte Gewalt war, die finde ich da drin nicht und ich finde das auch heute ist es noch ganz schwierig, Ärzte zu finden, die du dafür sensibilisieren kannst, weil die das einfach nicht wissen.
Ja.
Ich glaube, es wäre wirklich an der Zeit, einfach zu gucken, dass alle Menschen, die irgendwie mit Bedürftigen, mit Kindern und Behinderten zu tun haben, auch mit alten Menschen, weil das kommt auch, dass einfach die Leute im Pflegeheim wieder in die Situation kommen, dass sie von Menschen abhängig sind, die sie berühren, die sie anfassen, die sie waschen, die sie versorgen. Und ich glaube einfach, da müsste ausbildungstechnisch viel mehr passieren.
Wir waren ja gemeinsam auf diesem Symposium in Berlin und ich habe noch sehr eindrücklich im Ohr, dass es mindestens ein oder zwei Betroffene gab, die deutlich gesagt haben, wenn ich im Alter wieder in ein Heim komme, möchte ich lieber vorher tot sein. Das will ich nicht erleben.
Das möchte ich auch nicht. Also das ist etwas, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich das nicht möchte. Ich würde mich wahrscheinlich, auch wenn ich absolut dagegen bin und mir überhaupt nicht vorstellen könnte, mir das Leben zu nehmen, wäre das auch etwas für mich, wo ich wirklich alles versuchen würde, um das nicht erleben zu müssen.
Ja.
Definitiv nicht. Ja. Wo ich nicht sagen will, dass alle Menschen, die in Pflegeeinrichtungen schlecht sind. Ich habe auch lange in der Pflege gearbeitet, immer in Altenheimen. Aber natürlich immer mit dem Kontext, ich behandle die Menschen so, wie ich auch behandelt werden muss, mit natürlich viel Fürsorge und auch Respekt der Scham gegenüber. Aber das weiß man ja nicht.
Das weiß man nicht.
Genau, also es wäre für mich auch so der absolute Horror, definitiv.
Ja. Einen letzten Aspekt noch. Wir haben vor einigen Tagen telefoniert und da hast du gesagt, Ulrike, es wäre eine gute Idee, wenn wir auch was für Angehörige machen würden. Magst du ein bisschen erzählen, was dich dazu bewegt, zu dieser Frage?
Ich glaube einfach, wir Betroffenen haben einfach unsere Probleme. Ich sage mal, ich hab einen kleinen Knall, aber das ist ja nun mal so. Du hast ja einfach, du nimmst deine Ängste, deine Probleme, deine Erlebnisse ja mit in den Alltag, natürlich auch in die Erziehung unserer Kinder. Man ist vielleicht übervorsichtig, man ist vielleicht viel strenger, man ist vorsichtiger und man passt mehr auf. Dann hat man einen Partner, der muss mit den Albträumen auskommen. Also ich weiß das von meinem Mann, der hat oft schon nachts von mir eingepfeffert gekriegt, weil der mich plötzlich einfach nur am Rücken angefasst hat, weil ich so schlecht geträumt habe. Und ich glaube einfach, bei jedem Betroffenen ist immer eine Familie, die dahinter steckt, die mitleidet Yeah. Vielleicht stiller als die Betroffenen, die sprechen.
Yeah.
Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, auch, dass man da diesen Austausch mit anderen Betroffenen, Angehörigen hat, damit man einfach sagen kann, du bist nicht alleine. Meine Frau, die macht das auch nachts. Die hat mir auch schon öfter ein blaues Auge gehauen, weil sie wieder so schlecht geträumt hat. Mhm. Und ich glaube, es würde vielen Partnern und auch erwachsenen Kindern gut tun zu verstehen, warum ist denn die Mama so? Warum hat die denn manchmal so einen Knall? Und warum ist sie denn so anders wie andere Mütter? Ne? Warum ist die so radikal in dem, was sie sagt? Ne? Also meine empfinden mich immer als sehr radikal, weil ich habe ganz klare Sachen, die ich auf gar keinen Fall möchte. Und ich weiß, dass ich denen damit auch gerade in der Teenagerzeit ziemlich auf den Sack gegangen bin. Und ich glaube, es ist einfach gut zu sehen, die sind nicht alleine, so wie es ja auch für Betroffene gut zu sehen ist. Wir sind nicht alleine, sondern es gibt andere Betroffene, die genau dasselbe erleben wie ich. Und ich glaube, es ist für Angehörige auch nochmal gut zu gucken.
Ja.
Also meine Frau hat das auch oder meine Mutter, die tickt auch so oder meine Mutter hat auch die und die Krankheit und das ist etwas, das würde mir echt am Herzen liegen, dass Betroffene auch die Möglichkeit, betroffene Angehörige auch die Möglichkeit hätten, einfach mal zu sehen, dass das nicht nur bei ihnen so zu Hause ist.
Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen.
Ja.
Gut.
Genau.
Wenn, hast du noch etwas, was du gerne sagen möchtest oder loswerden möchtest?
Nee,
oder
ich glaub,
wo
ich
du
bin
sagst,
schon so viel losgeworden.
Was du was du der UAK gerne ins Gebetbuch schreiben möchtest? Gibt
nee.
Es?
Okay. Eigentlich nicht. Das passt
gut.
Schon.
Melanie, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und Klarheit.
Sehr gerne.
Und für das Teilen deiner Geschichte.
Für den kleinen Ausschnitt.
Für den kleinen Ausschnitt.
Für den kleinen Ausschnitt, ja. Der reicht auch. Das reicht schon, damit ich heute Nacht nicht schlafen kann.
So. Ja, das glaube ich.
Ja, ist so, ne?
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen.
So krümelt halt der Keks, es ist nicht deine Schuld. Es gibt zu viel zu tun, kein Fall.